4.2.2019 15.00 Uhr JWD. Juan Guaido, ein Staatschef aus dem Regime-Kangellabor. Aus dem Englischen von Josefa Zimmermann, Quellens.de, 4. Februar 2019. Juan Guaido ist das Produkt von mehr als 10 Jahren Arbeit, koordiniert von den Regime-Kangeltrainern der Washingtoner Elite. Während er vorgibt, ein Verfechter der Demokratie zu sein, steht er in Wirklichkeit an der Spitze einer brutalen Destabilisierungskampagne. Von Dan Kohn und Max Blum et al. Vor dem schicksalhaften 22. Januar hatte nicht einmal jeder fünfte Venezolaner jemals von Juan Guaido gehört. Noch vor wenigen Monaten war der 35-Jährige ein obskurer Charakter in einer rechtsextremen politischen Randgruppe, die eng mit grausamen Straßenkämpfen in Verbindung gebracht wurde. Selbst in seiner eigenen Partei hatte Guaido nur einen mit leeren Status in der oppositionsdominierten Nationalversammlung, die nun nach der venezolanischen Verfassung verächtlich gemacht wird. Doch nach einem einzigen Anruf von US-Vizepräsident Mike Pence erklärte Guaido sich selbst zum Präsidenten von Venezuela. Von Washington zum Führer seines Landes erkoren, wurde ein bislang unbekannter, zum politischen Bodenpersonal zählender Mann Präsident der Nation mit den größten Ölreserven der Welt und rückte ins internationale Rampenlicht. Im Konsens mit Washington begrüßte die Redaktion der New York Times Guaido als glaubwürdigen Rivalen von Maduro mit einem erfrischenden Stil und der Vision, das Land voranzubringen. Die Redaktion der Bloomberg News applaudierte ihm für die Wiederherstellung der Demokratie und das Wall Street Journal erklärte ihn zu einem neuen demokratischen Führer. Inzwischen haben Kanada, zahlreiche europäische Staaten, Israel und der Block der rechtsgerichteten lateinamerikanischen Regierungen, bekannt als Lima-Gruppe, Guaido als legitimen Führer Venezuelas anerkannt. Während Guaido sich aus dem Nichts materialisiert zu haben scheint, ist er in Wirklichkeit das Produkt von mehr als 10 Jahren eifriger Aufzucht durch die Regime-Kangelfabriken der Washingtoner Elite. In einem Kader rechtgerichteter studentischer Aktivisten wurde Guaido aufgebaut, um die sozialistische Regierung Venezuelas zu unterminieren, das Land zu destabilisieren und eines Tages die Macht zu ergreifen. Obwohl er in der venezolanischen Politik eine untergeordnete Rolle spielte, stellte er viele Jahre stillschweigend seinen Wert für die Machtzirkel in Washington unter Beweis. Juan Guaido ist die Figur, die für diese Situation geschaffen wurde, bemerkte Marco Terugi, ein argentinischer Soziologe und Chronist der venezolanischen Politik, gegenüber Segrauzone. Es ist wie in einem Labor. Guaido ist wie eine Mischung aus verschiedenen Elementen, die verschmolzen wurden zu einem Charakter, der sich, ehrlich gesagt, zwischen lächerlich und besorgniserregend bewegt. Diego Sequeira, ein venezolanischer Journalist und Autor bei dem investigativen Magazin Mission Verdad, stimmte zu: Guaido ist außerhalb Venezuelas beliebter als im Land selbst, besonders in den Elitezirkeln der Ivy League Universitäten und in Washington. Sequeira bemerkte gegenüber Segrauzone: dort ist er als Charakter bekannt, er ist berechenbar rechts und gilt als loyal gegenüber dem Programm. Während Guaido heute als das Gesicht des demokratischen Wiederaufbaus verkauft wird, absolvierte er seine Karriere in der brutalsten Gruppierung von Venezuelas radikalster Oppositionspartei und stand an der Spitze mehrerer Destabilisierungskampagnen. Seine Partei war in Venezuela weithin diskreditiert und wird teilweise für die Fragmentierung der stark geschwächten Opposition verantwortlich gemacht. Diesen radikalen Führer bleiben bei Umfragen unter 20%, schrieb Luis Vicente León, der führende Meinungsforscher Venezuelas. Laut León ist Guaidos Partei bei der Mehrheit der Bevölkerung isoliert, denn die Mehrheit der Bevölkerung will keinen Krieg. Was sie will, sind Lösungen. Doch genau aus diesem Grund wurde Guaido von Washington ausgewählt. Niemand erwartet von ihm, dass er Venezuela zur Demokratie führt, sondern dass er das Land destabilisiert, weil es 2 Jahrzehnte lang ein Bollwerk des Widerstands gegen die US-Hegemonie war. Sein merkwürdiger Aufstieg bildet den Höhepunkt eines 2 Jahrzehnte dauernden Projekts zur Zerschlagung eines stabilen sozialistischen Experiments. Die Troika der Tyrannei im Visier. Seit der Wahl von Hugo Chávez 1998 kämpften die USA für die Wiedererlangung der Kontrolle über Venezuela und seine riesigen Ölreserven. Durch Chávez sozialistische Programme wurde der Reichtum des Landes umverteilt und Millionen Menschen aus der Armut geholt, aber sie machten ihn auch zur Zielscheibe. 2002 setzte Venezuelas rechte Opposition Chávez mit Unterstützung der USA kurzerhand ab, bevor das Militär ihn nach einer Massenmobilisierung wieder in sein Amt einsetzte. Während der Amtszeiten der US-Präsidenten George W. Bush und Barack Obama überlebte Chávez zahllose Mordanschläge, bevor er 2013 an Krebs starb. Sein Nachfolger Nicolás Maduro überlebte 3 Mordanschläge. Die Trump-Administration erhob Venezuela sofort zum Top-Kandidaten auf der Regime-Kangeliste Washingtons und brandmarkte es als wichtigsten Staat in der Troika der Tyrannen. Im vergangenen Jahr versuchte Trumps nationales Sicherheitsteam Mitglieder des Militärs zur Installierung einer Militärjunta zu rekrutieren, aber der Versuch schlug fehl. Laut venezolanischer Regierung waren die USA auch in eine Verschwörung mit dem Codenamen Operation Constitución verwickelt, die zum Ziel hatte, Maduro im Präsidentenpalast Miraflores gefangen zu nehmen, und in eine zweite namens Operation Armageddon, bei der er im Juli 2017 bei einer Militärparade getötet werden sollte. Etwas mehr als ein Jahr später versuchten Oppositionsführer vom Ausland aus vergeblich, Maduro während einer Militärparade in Caracas mit Drohnenbomben zu töten. Mehr als ein Jahrzehnt vor diesen Intrigen wurde eine Gruppe handverlesener rechtsgerichteter Studenten von einer US-finanzierten Akademie, in der Regime Kanges trainiert werden, ausgebildet, um die Regierung Venezuelas zu stürzen und eine neoliberale Ordnung einzuführen. Die Export-A-Revolution-Gruppe legt die Samen für eine Anzahl von Farbenrevolutionen. Am 5. Oktober 2005, als Chávez auf dem Höhepunkt seiner Popularität war und seine Regierung sozialistische Reformen plante, landeten 5 Studentenführer aus Venezuela in Belgrad, um für einen Umsturz zu trainieren. Die Studenten waren mit freundlicher Unterstützung des Center for Applied Nonviolent Action and Strategies, CANFAS, aus Venezuela angereist. Diese Gruppe wird überwiegend vom National Endowment for Demography, einem CIA-Ableger, finanziert, der US-Regierung als Hauptinstrument zur Durchsetzung von Regime-Kange-Aktivitäten dient, ebenso wie die Ableger International Republican Institute und National Democratic Institute for International Affairs. Wie durch Geleakte Emails von Stratfor bekannt wurde, einem Geheimdienstunternehmen, das auch Schatten-CIA genannt wird, finanzierte und trainierte die CIA CANFAS wahrscheinlich während der Kämpfe gegen Milošević 1999-2000. CANFAS ist eine Ausgliederung von UTPOR, einer serbischen Protestorganisation, die 1998 von Srđan Popović an der Universität von Belgrad gegründet wurde. UTPOR, das serbische Wort für Widerstand, war eine studentische Gruppe, die international berühmt und Holvotmesk promot wurde durch das Organisieren von Protesten, die schließlich zum Sturz von Slobodan Milošević führten. Diese kleine Zelle von Regime-Kange-Spezialisten operierte nach Methoden des kürzlich verstorbenen Genes Harp mit dem sogenannten gewaltfreien Kampf nach Clausewitz. Den Harp gemeinsam mit einem ehemaligen Geheimdienstanalysten der DEA, Oberst Robert Helferö, entwickelt hatte, um einen strategischen Plan zu konzipieren, der bewaffneten Protest als eine Form hybrider Kriegsführung einsetzte und sich gegen Staaten richtete, die sich der unipolaren Dominanz Washingtons widersetzten. UTPOR wurde unterstützt vom National Endowment for Demography, OSEID, und von SARPs Albert Einstein Institute. Sinisa Siegmann, einer der Chefausbilder von UTPOR, behauptete einmal, dass die Organisation direkt von der CIA finanziert würde. Laut einer geleakten E-Mail von einem hochrangigen Stratfor-Mitarbeiter nach dem Sturz von Milošević wurden die UTPOR-Kinder erwachsen, trugen Anzüge und kreierten CANFAS oder mit anderen Worten, eine Export-A-Revolution-Gruppe, die Samen legte für einen Anzahl von Farbenrevolutionen. Sie sind immer noch von der US-Finanzierung abhängig und ziehen durch die ganze Welt, um Diktatoren und autokratische Regime zu stürzen, alle, die von den USA nicht gemocht werden. Stratfor enthüllte, dass Canfas im Jahr 2005 seine Aufmerksamkeit Venezuela zuwandte, nachdem es bis dahin Oppositionsgruppen ausgebildet hatte, die NATO-freundliche Regime-Kange-Operationen in Osteuropa durchführten. Während der Überwachung des Canfas-Ausbildungsprogramms umriss Stratfor seine Aufstandsagenda in erstaunlich deutlicher Formulierung: Erfolg ist keineswegs garantiert. Und studentische Proteste sind nur der Anfang eines möglichen jahrelangen Kampfes, um in Venezuela eine Revolution zu entfachen, aber die Ausbilder haben beim Schlechter des Balkans Erfahrungen gesammelt. Sie besitzen immense Fähigkeiten. Wenn Sie feststellen, dass Studenten an 5 Universitäten in Venezuela gleichzeitig demonstrieren, dann wissen Sie, dass die Ausbildung abgeschlossen ist und die wirkliche Arbeit beginnt. Die Geburt der Regime-Kange-Kadergruppe Generation 2007. Die wirkliche Arbeit begann 2 Jahre später, 2007, als Guaido sein Studium an der katholischen Universität Andres Bello in Caracas abgeschlossen hatte. Er zog nach Washington DC, um sich an der George Washington University für ein Studium in Governance and Political Management einzuschreiben, bei dem venezolanischen Ökonomen Luis Enrique Beritz Baizia, einem lateinamerikanischen Spitzenökonomen neoliberaler Ausrichtung. Beritz Baizia war früher Chef des International Monetary Fund, IMF, und verbrachte unter der alten oligarchischen Herrschaft, die durch Cafuz beendet wurde, mehr als ein Jahrzehnt in Venezuela, wo er im Energiesektor tätig war. In diesem Jahr half Guaido bei der Organisation regierungsfeindlicher Demonstrationen, nachdem die venezolanische Regierung sich geweigert hatte, die Lizenz von Radio Caracas Television, RTF, zu erneuern. Dieser Privatsender hatte eine führende Rolle beim Putsch gegen Cafuz 2002 gespielt. RTF half bei der Mobilisierung für regierungsfeindliche Demonstranten, gab gefälschte Informationen heraus, legte den Unterstützern der Regierung Gewalttaten zur Last, die Oppositionelle begangen hatten, und unterbrachen während des Staatsstreiches jede regierungsfreundliche Berichterstattung. Die Rolle von RTF und anderer Sender, die sich im Besitz von Oligarchen befanden, wurde in der gefeierten Dokumentation "Se Revolution will not be televist" aufgezeigt. Im demselben Jahr behaupteten die Studenten, das Verfassungsreferendum für einen Sozialismus des 21. Jahrhunderts verhindert zu haben, der versprach, den rechtlichen Rahmen für die politische und soziale Reorganisation des Landes zu etablieren, in dem organisierte Gemeinwesen unmittelbare Macht erhalten, ein neues Wirtschaftssystem zu entwickeln. Mit den Protesten um RTF und um das Referendum war eine neue Klasse von US-unterstützten Spezialkadern und Regime-Kange-Aktivisten geboren. Sie nannten sich Generation 2007. Die Ausbilder dieser Zelle von Stratfor und Canfas identifizierten Guaidos Mitkämpfer, einen libertären Organisator politischer Aktionen namens John Goicoechea, als eine Schlüsselfigur bei der Niederschlagung des Verfassungsreferendums. Im folgenden Jahr wurde Goicoechea für seine Bemühungen mit dem Prize for Advancing Liberty des Cato-Institutes von Milton Friedman ausgezeichnet. Die damit verbundenen $500.000 investierte er sofort in den Aufbau eines politischen Netzwerks. Friedman war bekanntlich der Ziehvater der notorischen neoliberalen Chicago Boys, die vom Präsidenten der Junta, Augusto Pinochet, nach Chile eingeflogen wurden, um die radikale fiskale Austeritätspolitik im Sinne der Schockdoktrin zu implementieren. Und das Cato-Institut ist der libertäre Think Tank, in Washington DC von den Koch-Brüdern gegründet, den größten Sponsoren der Republikanischen Partei, die zu aggressiven Unterstützern der rechten Politik in Lateinamerika wurden. WikiLeaks veröffentlichte 2007 eine E-Mail des amerikanischen Botschafters in Venezuela, William Bromfield, an das Außenministerium, den Nationalen Sicherheitsrat und das Department of Defense Southern Command. Er lobte Generation of 07, weil sie den venezolanischen Präsidenten, der es gewohnt ist, die politische Agenda festzulegen, gezwungen hat, über zu reagieren. Zu den aufstrebenden Führern, die Brunfield identifizierte, gehörten Fred de Guevara und Don Goicoechea. Er applaudierte dem Letzteren als einem der klarsten Verteidiger bürgerlicher Freiheiten. Ausgestattet mit dem Geld libertärer Oligarchen und den Softpower-Waffen der US-Regierung trugen die radikalen venezolanischen Kaderorganisationen die Utpor-Taktik auf die Straße, zusammen mit dem Logo der Gruppe. Öffentliche Unruhen instrumentalisieren, um Vorteile aus der Situation zu ziehen und sie gegen CAFETS wenden. 2009 veranstalteten die jungen Aktivisten der Generation 2007 ihre bislang provokativste Demonstration. Sie ließen auf der Straße ihre Hosen fallen, entblößten ihr Gesäß und wandten die Guerilla-Theater-Taktik aus Genesharps Regime Kange-Handbüchern an. Die Demonstranten hatten gegen die Festnahme eines Verbündeten aus einer anderen Gruppe junger Aktivisten namens Yafu mobilisiert. Diese rechtsextreme Gruppe sammelte Gelder aus einer Vielzahl von US-Regierungsquellen, das es ihr ermöglichte, schnell als die Hardliner im Straßenkampf der Opposition bekannt zu werden, so George Kikkariello-Maher in seinem Buch Building the Commune. Obwohl keine Videos der Proteste verfügbar sind, identifizierten viele Venezolaner Guaido als einen der wichtigsten Teilnehmer der Demonstration. Der Vorwurf ist zwar unbestätigt, aber durchaus plausibel. Die Protestierenden, die ihre nackten Hinterteile zeigten, waren Mitglieder des inneren Kerns der Generation 2007, zu dem Guaido gehörte, und sie trugen T-Shirts mit ihrem Logo Resistencia Venezuela, wie auf dem Foto zu sehen ist. In dem Jahr exponierte sich Guaido auf andere Weise in der Öffentlichkeit und gründete eine politische Partei, um die Anti-CAFETS-Energie zu nutzen, die seine Generation 2007 aufgebaut hatte. Partei des Volkswillens, Partido de la Voluntad Popular, war ihr Name, angeführt wurde sie von Leopoldo López, einem in Brinketon ausgebildeten rechten Hitzkopf, der stark verwickelt war in die Programme von National Endowment for Demografie und zum Bürgermeister eines Bezirks in Caracas gewählt wurde, einem der reichste Bezirke des Landes. López war ein Abbild der venezolanischen Aristokratie, ein direkter Abkömmling des ersten Präsidenten seines Landes. Er war auch ein Cousin ersten Grades von Thor Halvorsen, dem Gründer der in den USA ansässigen Human Rights Foundation, die als de facto Propaganda-Instrument für die US-unterstützten Aktivisten gegen die Regierungen der Ländern fungiert, die von Washington für einen Regimekange vorgesehen sind. Obwohl López Interessen praktisch mit denen Washingtons identisch waren, wies die von WikiLeaks veröffentlichte US-amerikanische diplomatische Korrespondenz auf seine fanatischen Tendenzen hin, die letztendlich zu einer Marginalisierung der Partei führen sollten. Ein Schreiben identifizierte López als eine spalterische Figur innerhalb der Opposition, die oft als arrogant, rachsüchtig und machthungrig beschrieben wird. Andere Schreiben betonten seine Besessenheit von Straßenkämpfen und seine kompromisslose Herangehensweise als Ursache von Spannungen mit anderen Oppositionsführern, deren vorrangige Ziele Einheit und Beteiligung an den demokratischen Institutionen des Landes waren. Im Jahr 2010 nutzten die Partei des Volkswillens und ihre ausländischen Geldgeber die größte Dürre, die Venezuela seit Jahrzehnten heimgesucht hatte. Aufgrund des Mangels an Wasser, das für den Betrieb von Wasserkraftwerken benötigt wurde, kam es zu einer enormen Stromknappheit im Land. Eine weltweite wirtschaftliche Rezession und sinkende Ölpreise verstärkten die Krise und auch die Unzufriedenheit der Bevölkerung. Stratfor und Canfas, wichtige Berater von Guaido und seiner regierungsfeindlichen Kadertruppe, hatten einen schockierend zynischen Plan entwickelt, um einen Dolch ins Herz der bolivarischen Revolution zu stoßen. Bereits im April 2010 waren 70% der Stromversorgung zusammengebrochen. Dies könnte ein Wendepunkt sein, da CAFETS wenig tun kann, um die Armen vor dem Zusammenbruch des Systems zu schützen, war in einem internen Memo von Stratfor zu lesen. Die Folge könnte das Aufkommen öffentlicher Unruhen sein und keine Oppositionsgruppe könnte sie besser schüren. Das ist beste Zeitpunkt für eine Oppositionsgruppe, die Situation zu nutzen und sie gegen CAFETS und zum eigenen Vorteil zu wenden. Zu diesem Zeitpunkt erhielt die venezolanische Opposition laut US-amerikanischen Behörden von US-Regierungsorganisationen wie USAID und dem National Endowment for Demography die beeindruckende Summe von 40 bis 50 Millionen Dollar pro Jahr. Auch die eigenen Auslandskonten warfen hohe Renditen ab. Während sich das von Staat voranvisierte Szenario nicht verwirklichen ließ, distanzierten sich die Aktivisten der Partei des Volkswillens und ihre Verbündeten von jeglichen Anspruch auf Gewaltlosigkeit und bekannten sich zu einem radikalen Plan zur Destabilisierung des Landes. Auf dem Weg zur gewaltsamen Destabilisierung. Laut EMAIS venezolanischer Geheimdienste, die im November 2010 vom ehemaligen Justizminister Miguel Rodríguez Torres veröffentlicht wurden, nahmen Guaido, Goicoechea und mehrere andere studentische Aktivisten an einem geheimen fünftägigen Training in einem Hotel namens FIS, Ta Mexicana in Mexiko teil. Das Training wurde von UTPOR durchgeführt, dem Regime-Kange-Unternehmen aus Belgrad, das von der US-Regierung gesponsert wurde. Berichten zufolge war die Veranstaltung von Otto Reich, einem fanatischen Castro-Gegner im Exil, der im Staatsdepartement von George W. Bush arbeitete, und dem rechtsgerichteten kolumbianischen Präsidenten Alvaro Uribe abgesegnet. Bei den Treffen, so heißt es in den EMAIS, brüteten Guaido und seine Mitstreiter einen Plan aus, Präsident Hugo Chávez zu stürzen, indem sie chaotische Zustände durch immer wieder aufbrechende gewaltsame Straßenkämpfe herbeiführten. Drei Galionsfiguren der Erdölindustrie Gustavo Torra, Eligio Etno und Pedro Borelli hatten angeblich die Kosten von 52.000 Dollar für das Meeting übernommen. Torra bezeichnet sich selbst als Menschenrechtsaktivist und Intellektuellen, dessen jüngerer Bruder Reinaldo Tovar Arroyo der Repräsentant des privaten mexikanischen Öl- und Gasunternehmens Petroquímica del Golfo in Venezuela war, das vertragliche Verbindungen mit dem Staat Venezuela hat. Etno ist seinerseits ein geflüchteter venezolanischer Geschäftsmann, der in den USA Asyl beantragt hat, und Pedro Borelli ist ehemaliger JP Morgan Manager und ehemaliger Direktor des venezolanischen staatlichen Ölunternehmens Petroleum of Venezuela, PSA. Er trennte sich 1998 von der Firma, als Hugo Chávez an die Macht kam, und ist Mitglied des Beirats des Lateinamerika Leadership Programm der Georgetown Universität. Borelli insistierte, dass die EMAIS, in denen er seine Teilnahme detailliert beschrieb, gefälscht seien. Er beauftragte sogar E.